Liebe Gemeinde, im letzten Buch der Bibel, der Offenbarung des Johannes, bekommen 7 christliche Gemeinden eine persönliche Nachricht von Jesus. Diese wird vermittelt durch den Heiligen Geist, beziehungsweise auch durch den Engel der jeweiligen christlichen Gemeinde. Jede Gemeinde hat einen Engel. Und der vom Geist erfüllte Johannes hat dies auch für uns heute aufgeschrieben. Und eine dieser persönlichen Nachrichten ging an die damalige Gemeinde in Ephesus. Ich lese aus Offenbarung 2, die Verse 1 bis 7. Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe: Das sagt, der da hält die 7 Sterne in seiner Rechten, der da wandelt mitten unter den 7 goldenen Leuchtern. Ich kenne deine Werke und deine Mühsal und dein Ausharren und weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast geprüft, die sagen, sie seien Apostel und sind es nicht, und hast sie als Lügner befunden. Und hast Geduld und hast um meines Namens willen die Last getragen und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. So denke nun daran, wovon du abgefallen bist, und kehre um und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, werde ich über dich kommen und deinen Leuchter wegrücken von seiner Stätte, wenn du nicht umkehrst. Aber das hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hassest, die ich auch hasse. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Dem Sieger werde ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist. Sieben Nachrichten an 7 Gemeinden. Und es fällt auf, es ist so eine Art Visitation, als wenn der Dekan vorbeikommt. Es gibt Lob und es gibt Tadel. Bei 4 der 7 Gemeinden ist es wie bei unserer, es gibt beides. Bei 2 gibt es nur Lob und bei einer gibt es nur Tadel. Aber gerade bei dieser einen, wo es nur Kritik gibt, gerade da wird besonders betont, dass Jesus diese Gemeinde liebt. Denn es heißt dann dort, welche ich lieb habe, die weise ich auch zurecht. So hart diese Gemeindenachrichten teilweise klingen, letztlich ist es Seelsorge Jesu, was er hier betreibt. Ich habe am Montagvormittag schon mal den Predigttext mal gelesen zu Hause, damit er so ein bisschen wirken kann. Und dann fiel es mir irgendwie am späten Nachmittag wieder ein, habe gedacht, was stand denn da eigentlich noch mal drin? Und das Einzige, was mir einfiel, war die Kritik. Hast die erste Liebe verlassen. Das ist so typisch menschlich. Wir sind ja so fixiert auf die Kritik. Wir sehen den einen Fleck an der weißen Wand. Wir sehen den einen billigen weißen Plastikstuhl im ansonsten geschmackvoll eingerichteten Zimmer. Aber eigentlich wollte Jesus genau das nicht. Wir können nämlich hier so ein wenig lernen, wie man in seelsorgerlicher Weise Kritik üben kann. Zunächst einmal, es wird beides erwähnt hier in dieser Gemeinde. Ich erinnere mich vor vielen Jahren mal, dass irgendeine Gruppe bei irgendeiner Veranstaltung von uns sich engagiert hat und hinterher haben sie gesagt, ja, aber das Einzige, was wir hinterher bekommen haben, war irgendeine ärgerliche Kritik. Lob, Fehlanzeige. An unserem Text merken wir, dass das schwierig ist, dass wir einfach Kritik geben wir zurück, mit Lob sind wir sparsam. Vielleicht auch ein bisschen schwäbisch, aber das ist dann nicht sehr christlich an den Schwaben. Jesus bringt hier jedenfalls erstmal das Lob, und zwar ganze 3 Punkte. Werk und Arbeit der Gemeinde, es ist eine engagierte Gemeinde. Ihr Ausharren, ihre Geduld, auch die Bereitschaft, um ihres Glaubens willen zu leiden. Ihr Aufdecken von Irrlehre, ist nicht alles egal, was man glaubt. Und erst dann kommt der Kritikpunkt, der zwar durchaus schwerwiegend ist, aber es ist nur ein Punkt. Und dann, das finde ich auch aus seelsorglichen Gründen wunderbar, Nach der Kritik kommt gleich mal wieder ein Lob. Genau genommen ist es sogar das wichtigste Lob, würde ich zumindest denken, wo diese Nikolaiten erwähnt werden. Und dann schließt dieses ganze Schreiben mit einer großartigen Perspektive. Auch das ist wichtig bei der Seelsorge, dass am Schluss so eine positive Perspektive steht. Der Lohn, dass ihr etwas tun dürft, das ist der Lohn, ein Lohn, den selbst Adam und Eva im Paradies nicht hatten. Ihr dürft etwas tun, was sie nicht tun durften. Ihr werdet ins Paradies Gottes kommen und dort vom Baum des Lebens essen. Und mit Leben ist jetzt hier nicht einfach ein ewiges Leben mit unendlicher Zeitspanne gemeint, sondern in erster Linie ein Leben in Fülle, wo man vor Glück fast platzt. Also eine gute Perspektive, wenn man seinem Leben etwas ändert in Richtung auf Christus. Also, wie übt Jesus Kritik? Er verpackt die Kritik in Lob. Das Lob nimmt sogar mehr Raum ein als die Kritik. Lob, Kritik, Lob, so dass es schön umpackt, das ist die Kritik. Und es wird am Schluss eine positive Perspektive eröffnet. Als ich vor ein paar Jahren angefragt wurde, in Unterweissach so jede Woche ein paar Stunden Predigtlehre zu unterrichten, und da wurde mir auch gesagt, wie die Auswertung, also die Studierenden müssen da auch Predigten halten, da wurde mir auch gesagt, wie bisher so die Auswertungen liefen. Und ich habe das dann auch übernommen, weil mich das überzeugt hat. Also wenn dann ein Studierender einen Predigt hält und wenn man sich dann trifft, um die auszuwerten, dann ist erstmal dran, dass man nur positive Dinge erwähnt. Es wird erstmal nur gelobt. Ich habe auch noch nie eine Predigt gehabt, wo man nicht irgendwas loben konnte. In der Regel findet man das. Man findet in der Regel fast immer Kritik, aber auch fast immer Lob. Und dann kommt der Punkt, wo die kritischen Dinge genannt werden, aber sie sollen so genannt werden, dass sie einen Boden bilden, wo etwas wachsen kann. Man kann ja Kritik so äußern, dass darauf nichts mehr wachsen kann. Jemand wird klein gemacht, fühlt sich schlecht, hat keine Lust mehr, was zu ändern. Ein Boden, auf dem nichts wächst. Oder man äußert Kritik so, dass sie ermutigend ist, dass man wirklich auch was ändert und dass auf dem Boden etwas wachsen kann. So nennen wir das dann immer so Wachstumsbereich. Ist vielleicht manchmal ein bisschen schön geredet, je nachdem, je nach Predigt. Aber es ist dieser Versuch, dass die Kritik eine positive Seite bekommen soll. Und ich denke, Ärger ist da nicht hilfreich. Dieser Satz, man soll mal über eine Nacht darüber schlafen, ist sehr hilfreich. Denn mit aufgewühlten Gefühlen ist es selten möglich, dass eine Kritik eine positive Wirkung hat. Es ist besser, wenn die erstmal ein bisschen abklingen. Ich würde ja auch nicht empfehlen, unter Alkoholeinfluss einen Heiratsantrag zu machen. Das ist vielleicht am nächsten Tag schon wieder ganz anders. Oder mal anders formuliert, wer nie lobt, der sollte auch nicht kritisieren. Wer aber lobt, der darf dann auch kritisieren. Was kritisiert denn Jesus nun an dieser Gemeinde? Du hast deine erste Liebe verlassen. Dass die Gemeinde Jesus liebt, kann eigentlich nicht fraglich sein. Sie wäre sonst sicherlich nicht bereit, um des Glaubens willen Lasten und Mühen auf sich zu nehmen. Die Bereitschaft für das Evangelium zu leiden, das ist doch schon ein Hinweis auf eine enge Beziehung zu Christus. Was ist denn eigentlich diese erste Liebe? Die Ausleger sind sich da gar nicht so sicher, was das eigentlich ist. Es gibt Ausleger, die sagen, ja, die haben sozusagen die Nächstenliebe oder konkret die Fürsorge für die Armen vernachlässigt. Aber ob das wirklich gemeint ist, denn die Gemeinde wird ja gelobt für ihre Werke, ihre Arbeit, ihre Mühen. Eine engagierte Gemeinde. Eine andere Deutung geht von der Erwähnung des Paradieses am Ende aus. So wie Adam und Eva im Paradies in einer geradezu vollkommenen Nähe mit Gott lebten, so sollen auch wir Christen sozusagen in solch einer vollkommenen Nähe und Liebe zu Christus leben. Aber auch da ist die Frage, können wir das in einer gefallenen Welt so leben, als wenn wir schon im Paradies wären? Erzeugt das nicht auch einen unglaublichen Druck, wenn man das so hört? Du musst sozusagen diese paradiesische Liebe zwischen Gott und Mensch, die müssen wir als Christen leben. Bei erster Liebe denkt man oft auch an das Verliebtsein von zwei Menschen. Wenn das passiert, dann geht es ja erstmal ab. Dann gibt es Feuer, Leidenschaft, Begeisterung. Da sind Schmetterlinge im Bauch, der Puls ist erhöht, der Blutdruck auch, der Schlaf nimmt ab. Nun ist ja biologisch so, es ist gut, dass diese erste Liebe mal aufhört. Wenn dieses Verliebtsein nie aufhören, wir würden alle früh ins Grab sinken, weil unser Körper würde das nicht ertragen, über Jahrzehnte hinweg, diesen Dauerstress. Erste Liebe als Christen, was ist da eigentlich mit gemeint? So ganz genau wissen wir es nicht. Meiner Meinung nach liegt der Schwerpunkt auch eher auf diesem Wort Liebe. Wenn jemand etwa zu einem befreundeten Ehepaar sagt, was ist eigentlich los mit euch? Ihr wart früher immer so ein Herz und eine Seele. Man konnte eure Liebe geradezu sehen und spüren. Dann meint er ja damit, ja, eure erste Liebe ist irgendwie weg. Aber dahinter steckt die große Sorge, dass die Liebe überhaupt verschwindet. Dass nicht nur die erste Liebe verschwindet, sondern auch die zweite und die dritte und dann die Liebe ganz. Und ich denke, das ist die Hauptsorge, die dahinter steht, dass die Liebe überhaupt verschwindet. Dass also die erste Begeisterung und Leidenschaft weg ist und dann wird es aber immer noch schlimmer. Und irgendwann sind die ganze Liebe davon, ist davon gegangen. Und das wäre durchaus fatal, denn gerade unser Text zeigt ja, dass Glaube als eine Liebesbeziehung verstanden wird zwischen uns und Christus. Glauben heißt letztlich Gott lieben. Und wenn keine Liebe mehr da ist, ist letztlich eine christliche Gemeinde innerlich hohl und leer, wie so ein Schoko-Nikolaus, der innen auch hohl und leer ist. Auch wenn sie nach außen hin weiterhin aktiv erscheint. Wie könnte das denn aussehen, eine Gemeinde, wo die Liebe am Verblassen ist? Da kann man sich sicherlich viele Merkmale überlegen. Ich habe mir auch mal so ein paar gedacht, die vielleicht Anzeichen sein könnte. Ein Merkmal einer Gemeinde, wo die Liebe verblasst, ist sicherlich, dass die Menge der Angebote wichtiger ist als die inhaltliche Qualität. Lieber noch eine Jungschar mehr, auch wenn man keine überzeugten Christen hat, die das leiten. Aber besser, man hat eine als gar keine. Das ist, glaube ich, ein Merkmal, wo die Liebe verblasst. Oder Gesetzlichkeit, dass plötzlich alles immer so laufen muss. Das ist so ganz typisch, wenn die Liebe geht, dann werden irgendwelche Regeln und Ordnungen aufgebaut. Dann muss das halt so laufen und Christ macht das und Christ macht das und das macht er nicht. Ein anderes Merkmal ist sicherlich auch Angebote, in denen die Nähe Gottes gesucht wird. Verkündigung, Bibellesen, Lobpreis, Gebet werden weniger im Vergleich zu Bildungsvorträgen und sozialem Engagement. Oder vielleicht auch ein Merkmal für eine Gemeinde, wo die Liebe verblasst sind, wenn eine Gemeinde in Notlagen gerät. Und so ein bisschen sind wir das ja auch, unsere Gemeinde schrumpft und schrumpft. Und in ein paar Jahren merken wir, dass auch immer weniger Geld da sein wird. In solchen Notlagen ist die Frage, führt das zu mehr Druck, Angst und Aktivismus? Oder führt die Notlage dazu, dass eine Gemeinde zu Christus hin flieht, nach dem Motto Not lehrt beten? Ob solch eine Not eher zu einem vertieften Glauben führt oder eben nur zu Druck, wir müssen noch mehr machen, zu Angst und was weiß ich. Es gibt sicherlich noch andere Merkmale, wo man sagen muss, ha, wir müssen ein bisschen aufpassen. Wie entwickelt sich das in unserer Gemeinde? Ich habe ja vorhin vom Verliebtsein von Menschen gesprochen und auch gesagt, das Verliebtsein hört irgendwann auf. Das Bedürfnis nach Nähe wird weniger. Und jetzt gibt es aber ein interessantes Ergebnis aus der biologischen Forschung oder sogar Hirnforschung. Wenn bei zwei Menschen das Bedürfnis nach Nähe abnimmt, muss man jetzt genau das Gegenteil machen. Wenn man jetzt also sagt, ah, ich habe kein Bedürfnis nach Nähe, also treffen wir uns auch nicht mehr. Ja, ich hock da, du hockst da und jeder macht sein Ding. Nein, man muss genau das Gegenteil machen. Man muss dann gerade dann die Nähe suchen. Dabei wird dann im Gehirn dieser Boden und Stoff Oxytocin ausgeschüttet. Und das kann dazu führen, dass man sich plötzlich wieder nah fühlt. Also es ist eigentlich ganz absurd. Man hat kein Bedürfnis zur Nähe. Man sucht trotzdem die Nähe und dabei kann ein Gefühl von Nähe wieder entstehen. Und vielleicht kann man das ja auch in der Gemeinde übertragen. Ich weiß nicht, ob beim Bibellesen auch Oxytocin, das müsste man mal untersuchen. Aber in einer Gemeinde, der die Sehnsucht nach Jesus nachlässt, wo man zum Beten keine Lust hat und das Bibellesen zu mühsam ist, ist es ja in der Regel so, dass es in so einer Gemeinde dann auch immer weniger gemacht wird. Dann gibt es halt immer weniger Hauskreise und so weiter. Aber vielleicht können wir aus dieser biologischen Forschung lernen, dass das genau das Falsche ist. Dass man gerade in solchen Zeiten, wo man eigentlich wenig Bedürfnis hat, sich Zeit für Gott zu nehmen, dass man da gerade besonders diese Nähe sich nimmt. Dass man vielleicht auch in der Gemeinde Angebote macht, wo Gebet, Lobpreis, Bibellesen, wo Seelsorge möglich ist. Ob in der Gemeinde oder auch zu Hause. Wenn Sie merken, in der Gemeinde tickt nicht alles richtig, dann gilt es besonders, zu Jesus zu fliehen. Die Gemeinde in Ephesus, denke ich, hat aber beste Voraussetzungen, dass die Liebe nicht verloren geht. Das letzte Lob zeigt das. Du hast die Werke der Nikolaiten gehasst. Da gab es also früher eine Gruppe, die sich auf einen Nikolaus berufen hat. Man weiß nicht genau, welcher das war. Vielleicht war es auch einer der Diakone, die in Apostelgeschichte 6 erwähnt werden. Das weiß man nicht genau. Es ist jedenfalls nicht der Bischof Nikolaus, der heute seinen Tag hat. Und diese Gruppe, die hatte verschiedene Lehren. Aber eine Sache war, die hatten keine Probleme, neben ihrem christlichen Gottesdienst auch beim damaligen Kaiserkult teilzunehmen. Und der Kaiser, der römische Kaiser, ließ sich ja religiös verehren. Und ich denke, das ist auch typisch, wenn die Liebe zu Jesus nachlässt. Dann braucht man sozusagen noch so einen Ersatzpartner. Jesus und ein bisschen Buddha. Jesus und noch ein heilender Stein irgendwo. Jesus und noch ein bisschen Esoterik. Jesus aber trotzdem cool und weltlich modern sein, auf jeden Fall. Jesus, aber Geld und liebe Menschen sind mir letztlich doch noch wichtiger. Die Gemeinde in Ephesus scheint hier sehr vorbildhaft zu sein. Sie hat eine eindeutige Ausrichtung auf Jesus und lebt damit das erste Gebot. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und ich denke, das ist wirklich eine wichtige Voraussetzung für ein erneutes Aufflammen der Liebe. Wie kann bei einem Paar die Liebe aufflammen, wenn beide sich immer dauernd noch mit anderen treffen? Das ist sehr unwahrscheinlich. Und das Schöne an unserem Text ist, dass diese Mühen auch um die Liebe zu Jesus, dass wir uns eben nicht nur um Menschen mühen, sondern dass wir uns auch immer wieder um die Liebe zu Jesus mühen müssen, dass sich das lohnt. Die Belohnung, wir dürfen einmal vom Baum des Lebens eine Frucht abpflücken. Im Paradies. Und die Frage ist ja auch, warum sollten wir Jesus nicht lieben? Ein Kaiser, ein Buddha, ein Mohammed, Geld, Menschen, die können uns alle nicht die Tür zum Paradies öffnen, die Tür zum Leben. Nein, 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 das kann nur dieser eine. Und deshalb lohnt es sich auch, seine Nähe zu suchen. Und an Weihnachten werden wir es ja auch wieder hören, die Sätze des alten Weihnachtsliedes, das von einem Nikolaus gedichtet wurde, Nikolaus Hermann. Heut schließt er wieder die Tür zum schönen Paradies. Der Cherub steht nicht mehr dafür, Gott sei Lob, Ehr und Preis. Unser Text fragt, wenn Jesus kommt, wie wird er uns vorfinden? Die Adventszeit auch eine Gelegenheit, die Nähe Gottes zu suchen, selbst wenn man vielleicht gar nicht so einen großen inneren Antrieb dazu hat. Aber das ist auch eine Frage dieser Adventszeit. Wie soll ich dich empfangen? Wie begegne ich dir? Davon handelt auch das folgende Adventslied, das Claire Schuler jetzt auch für uns singen wird. Im Gesangbuch Lied Nummer 11, die Strophen 1 bis 3.